Teilmobilisierung in Russland, massive Drohungen gegen den Westen, sogenannte Unabhängigkeitsreferenden in den besetzten ukrainischen Gebieten. Will der russische Präsident Putin nur Härte demonstrieren und die Angst vor Russland schüren? Oder sind das alles Zeichen der Panik im Kreml? Schwer einzuschätzen, denn wir wissen schlicht nicht, wie groß die Ablehnung oder Unterstützung des putinschen Kriegskurses ist. Und wir wissen auch nicht, was wirklich ab morgen in den von Russland besetzten Regionen Luhansk, Donetsk, Cherson und Saporischschja bei den sogenannten Referenden passieren wird, wer genau überhaupt noch abstimmen kann und will. Diese Regionen sind für uns eine Art Blackbox. Einer, der noch ein wenig Einblick hat, ist Marcel Rötig. Er ist Vertreter der Friedrich-Ebert-Stiftung in der Ukraine und der Republik Moldau. Ich habe ihn heute früh im armenischen Jerewan erreicht und ihn gefragt, was er denn aus den Regionen hört. Wie ist die Stimmung dort?
Generell ist es schwer, den richtigen Einblick zu kriegen, den man natürlich vor dem Krieg gehabt hat, als man ganz normal hinfahren konnte. Das ist jetzt eben nicht mehr so der Fall. Die Kommunikation an sich ist sehr schwierig. Also im Luganskergebiet Gebiet zum Beispiel ist das Internet dieser Tage völlig abgedreht. Wir wissen also nicht, was genau passiert. Wir hören nur eben aus dem ukrainischen Militär, dass man in der Gegenoffensive in diesem Gebiet inzwischen ist. Und darum geht es dann sicherlich auch, dass wir eben bewusst keine Informationen kriegen sollen, was dort eigentlich passiert. Das alles deutet so ein bisschen darauf hin, dass letztlich den Besatzungsbehörden dort ein wenig auch der Kontrollverlust droht.
Herr Rötig, das klingt alles danach, dass in diesen Regionen, wo jetzt ab morgen die Abstimmung, diese sogenannten Referenden durchgeführt werden, gar nicht mehr so viele Menschen sind. Was haben Sie für Eindrücke? Wie viele sind überhaupt noch da und was sind das für Menschen?
Ich glaube, beziffern kann man es nicht, aber man kann es in etwa bestimmen, was es für Menschen sind. Es sind vor allem Menschen, die keine andere Möglichkeit hatten zu fliehen, also vor allem die Älteren oder diejenigen, die ältere Angehörige haben, Menschen, die geglaubt haben, das wird schon alles nicht so schlimm werden, oder die verdammtes Pech hatten, die also nicht geglaubt haben, dass es zu dieser russischen Offensive kommt und nun war sie dann auf einmal da und man lebte unter der russischen Besatzung und kam nicht mehr raus. Also wenn das einmal der Fall ist, dann ist es dann sehr, sehr schwierig. Ich bin zuletzt häufig im Südkaukasus unterwegs, wo man auf viele Menschen aus den besetzten Gebieten der Ukraine trifft, die dann meistens über die Krim oder über Russland dann nur noch den Weg suchen konnten, um dann in den freien Südkaukasus auszureisen, weil es anders gar nicht mehr möglich gewesen ist. Das ist natürlich dann auch schwer, wenn man dann versucht, ein Referendum zu organisieren, denn die Grundlage eines Referendums ist ja erst ein Register von Wählerinnen und Wählern. Wer ist da, wer ist gemeldet? All das kann ich mir nicht seriös vorstellen, wenn man davon ausgeht, dass der Massenexodus eingesetzt hat und dass die von Russland eingesetzte Verwaltung dort einen vollen Überblick hat oder eine Kontrolle hat, kann ich mir auch nicht vorstellen, ist vielleicht auch gar nicht gewollt.
Herr Rötig, das klingt für mich danach, dass die Russen jetzt ein Referendum durchführen, ohne wirklich Wähler vor Ort zu haben. Aus Ihrer Sicht, wie bewerten Sie das? Sind diese Referenden vielleicht ein Zeichen von Schwäche des Kreml?
Referenden waren sicherlich von Anfang an geplant, dann möglicherweise in der gesamten Ukraine, wenn man diese besetzt hat. Von daher ist das wohl jetzt auch erst ein Eingeständnis des Kreml, dass überhaupt diese Besetzung der Ukraine insgesamt gar nicht mehr möglich sein wird. Und die Besatzungsbehörden selbst erscheinen mir auch jetzt vollkommen überrascht. Denn die Referenden sind zuletzt im Angesicht der ukrainischen Gegenoffensive von diesen eigentlich für unmöglich erklärt worden. Die Rede war dann immer von frühestens November, wobei auch das von vielen für nicht mehr realistisch gehalten wurde. Und nun ist die militärische Lage offenbar so prekär, dass man zu dieser Verzweiflungstat kommt. Ich vermute, der Kreml will nach dem Kontrollverlust im Kharkiver Gebiet wieder das strategische Heft des Handelns unternehmen, retten, was noch zu retten ist, nach der Annexion dann möglicherweise Verhandlungen erpressen, weil man eben mit der Atombombe drohen wird. Die Ukraine wird sich darauf aber nicht einlassen. Mindestens aber die Lage über den Winter einfrieren, denn da ist die Ukraine nun mal militärisch im Vorteil.
Ziel dieser Referenden ist ja sehr offensichtlich, diese Region zu russischem Staatsgebiet zu erklären und dann den Krieg als Verteidigung des eigenen Landes umzudeuten. Und gestern hat ja Wladimir Putin gesagt, man werde alle verfügbaren Mittel einsetzen, um russisches Territorium zu schützen. Jetzt sagen Sie, könnte auch sein, dass der Krieg einfach über den Winter eingefroren werden soll. Erwarten Sie trotzdem eine Eskalation?
Ich erwarte eine Zunahme der Kampfhandlungen. Das ist auch das, was wir in Kiew signalisiert bekommen, dass alle sich darauf einstellen. Es wird natürlich jetzt erstmal dauern, bis die einberufenen Kräfte dann auch nachkommen, die Russland hat. Das sind ja Leute, die teilweise seit 10 oder 20 Jahren nicht mehr gedient haben. Und wenn man sich jetzt an den eigenen Grundwehrdienst zurückerinnert, wenn dann 20 Jahre später die Bundeswehr bei einem klingeln würde, dann würden auch nicht die Handgriffe sitzen und die Physis ist auch nicht mehr da, wie sie mal gewesen ist. Das heißt, das dauert, bis die da sind. Die Ukrainer haben weiterhin den taktischen Vorteil, haben jetzt auch einen Lauf mit der Gegenoffensive. Das wird noch ein bisschen weitergehen und dann eben die Drohung. Russland hat noch dazu militärischen Dilemma. Die ganzen Gebiete, um die es jetzt geht, werden ja gar nicht vollständig kontrolliert. Die Ergebnisse sollen dann aber für den gesamten Oblast gelten. Und zum einen können die Menschen, die auf dem ukrainischen kontrollierten Teil sind, nicht am Referendum teilnehmen. Das werden sie auch nicht. Heißt, mit der Annexion hatte Russland auf einmal die Lage, Gebiete der Ukraine zu russischem Territorium zu erklären, die man gar nicht kontrolliert und auch nicht die Kraft hat, diese noch zu erobern. Und daran wird, glaube ich, auch die Teilmobilisierung erstmal nichts ändern. Vielleicht also auch ist das Ganze, und das ist jetzt mal die positive Betrachtung, die alte sowjetische Taktik zu eskalieren, um dann möglicherweise zu deeskalieren, weil allen klar ist, setzt man jetzt Atomwaffen ein, dann verändert das das Gesicht des Krieges, dann ist auch nicht klar, wie die NATO reagieren wird. Ich gehe davon aus, dass die NATO reagieren würde und Russland wäre international endgültig der Paria. Und ich glaube, davor schreckt man dann doch zurück.
Ein vielleicht hoffnungsvoller Ausblick zum Schluss von Marcel Rötig von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Er sitzt normalerweise in Kiew und vertritt dort die Friedrich-Ebert-Stiftung.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.